Eines Morgens verhielt er sich seltsam. Ich beobachtete, wie er in die Küche ging, seine Uniform trug und zum Kaffeemaschine auf, der Arbeitsplatte ging. Er goss sich etwas in seine Lieblingstasse aus blauem keramischem Material, bevor er sich mir gegenüber an den kleinen runden Holztisch setzte. Er brachte die dampfende blaue Tasse an seine Lippen. Der Geruch von frischem, heißem Kaffee füllte meine Nüstern. Es dauerte nicht lange, bis mir die Taschen unter seinen Augen auffielen. Er sah aus, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Gelegentlich nahm er einen Schluck von seinem Kaffee und starrte betäubt aus dem Fenster in den Garten. Seine dunklen braunen Augen wirkten abwesend und voller Sorge. »Papa, geht es dir gut?«, fragte ich besorgt. Die Worte schienen ihn aus dem Zustand, in dem er war, zu reißen.
»Es geht mir gut, Kleines«, er seufzte. »Iss einfach dein Frühstück.«
Es war mehr als offensichtlich, dass etwas nicht stimmte, aber ich kannte meinen Vater. Wenn er mir beim ersten Mal nicht sagte, was los war, hatte es keinen Sinn, noch einmal nachzufragen. Also nickte ich einfach und goss mir mehr Müsli in die Schüssel. Nachdem ein paar Minuten vergangen waren, sah ich, wie er seinen Stuhl zurückschob und aufstand. »Ich muss zur Arbeit, Kleiner. Wir sehen uns heute Abend.« Er trank den Rest seines Kaffees und stellte die leere Tasse auf den Tisch, wobei die Keramik das Holz mit einem leisen Klirren berührte. Er schaute mich kaum an, als er den Raum verließ. Später in dieser Nacht wachte ich auf und sah meinen Vater auf der Bettkante sitzen. Der Raum war dunkel, aber das schwache gelbe Licht aus dem Flur, das durch den Spalt der leicht geöffneten Zimmertür schimmerte, reichte aus, um den ernsten Ausdruck auf seinem Gesicht zu erkennen, während er dort saß und auf den Boden starrte. Verwirrt drehte ich mich zur Seite, um auf die Weckuhr auf meinem Nachttisch zu schauen. Es war 2.45 Uhr. Ich richtete meinen Blick wieder auf meinen Vater. »Kommt er gerade von seiner Schicht nach Hause?«, fragte ich mich verwirrt. Nachdem ich etwas Schlaf aus meinen Augen gerieben hatte, bemerkte ich, dass er seine Waffe in der Hand hielt. »Papa?«, murmelte ich, mein Blick fixiert auf die Glock in seiner Hand. »Du weißt, dass ich dich liebe, oder, Kleiner?«, sagte er plötzlich, immer noch auf den Boden starrend. Das traf mich unvorbereitet. Wir beiden sagten uns das kaum je. Versteh mich nicht falsch, mein Vater und ich hatten ein gutes Verhältnis. Nur mit solchen Sachen waren wir nicht gut. »Ja«, sagte ich, während ich mich aufsetzte. »Ich weiß.« Plötzlich hallte ein lautes Poltern aus dem Wohnzimmer, das mich fast aus meiner Haut springen ließ. Es klang, als wäre die Haustür aufgetreten worden. Papa drehte den Kopf, richtete seinen Blick für ein paar Sekunden auf die Richtung der Zimmertür, bevor er wieder nach unten schaute. Ich beobachtete, wie eine Mischung aus Angst und Trauer über sein Gesicht zog, als er einen müden Seufzer von sich gab. »Ich hätte wissen sollen, dass es zurückkommt«, murmelte er leise, während er den Kopf schüttelte. »Was meinst du?« »Ich werde immer bei dir sein, weißt du?«, sagte er plötzlich, ohne mich anzusehen. »Papa, was ist los?«, sagte ich, als sich ein Gefühl der Angst wie ein loderndes Feuer in meinem Körper ausbreitete. »Egal, wohin du gehst, egal, was du mit deinem Leben machst, ich werde immer bei dir sein.« Er zog den Griff seiner Waffe fester, als die Worte über seine Lippen kamen. »Bitte, Papa, sag mir einfach, was los ist.« Meine zittrige Stimme flehte ihn an. »Ich liebe dich, Sohn«, sagte er, als er sich endlich zu mir umdrehte. Ein ernster, aber warmer Blick auf seinem leicht faltigen Gesicht. »Ich liebe dich auch, Papa.« Es war immer schwer, diese Worte zu ihm zu sagen, aber genau in diesem Moment verließen sie meine Lippen, ohne dass ich es überhaupt merkte, fast wie ein Reflex. In diesem Moment fühlte ich, dass ich es bereuen würde, es in der Vergangenheit nicht öfter gesagt zu haben. »Jetzt verspreche mir, dass du nicht aus diesem Raum gehst, bis du die Haustür hörst.« Er verlangte es mit einem scharfen Blick in seinen dunkelbraunen Augen, als er direkt in meine schaute. »Was?«, murmelte ich. »Warum?«,
Versprich es mir. Er erhob seine Stimme und kam einen Schritt näher. Warum? Fragte ich weiter. Normalerweise reichte es, wenn er seine Stimme erhob, damit ich tat, was er mir sagte, aber diesmal nicht. Ich hatte zu viel Angst. Ich musste wissen, was passierte. Versprich es mir einfach, Sohn. Seine Stimme brach, als er seine Hand auf meine Schulter legte. Für einen Moment dachte ich, ich würde ihn zum ersten Mal weinen sehen. Ich konnte keine Worte finden. Der Schock, ihn so zu sehen, etwas, das ich für unmöglich gehalten hatte, raubte mir jedes Wort. Also nickte ich einfach mit zitternden Lippen und tränenden Augen. Er schniefte und blickte für einige Sekunden an die Decke, als versuche er, die bevorstehenden Tränen zurückzuhalten. Mit einem Seufzer richtete er seinen Blick wieder auf mich, zog mich nahe und gab mir einen Kuss auf die Stirn, bevor er aufstand und zur Tür ging. Er hielt direkt vor der Tür an und drehte sich zu mir um. Ich werde mein Bestes tun, um das hier zu beenden, ein für alle Mal. Dann drehte er sich wieder um. Dort stehend sah er auf seine Waffe und drückte den Freigabeknopf an der Seite seiner Pistole, um das Magazin zu entnehmen. Nachdem er sicherstellte, dass es voll war, steckte er es wieder ein und zog den Verschluss zurück, wobei ein zufriedenstellendes Klicken ertönte, das durch den dunklen Raum hallte. Mit der Waffe in der Hand griff er nach dem Türknauf und ich sah, wie er ihn drehte und die Tür öffnete. Dann schloss er sie hinter sich und ließ mich in völliger Dunkelheit zurück. Ich saß auf meinem Bett in diesem pechschwarzen Raum, wartete und lauschte. Mein Körper zitterte, während ich die Sekunden zählte, ohne zu wissen, was gleich passieren würde. Plötzlich hallte ein einzelner Schuss durch das Haus, gefolgt von schnellen, unnatürlich schnellen Schritten. Es hörte sich an, als würde ein Hammer 100 Mal pro Sekunde auf den Holzboden schlagen. Ein nasses, schmatzendes Geräusch hallte durch die Wände, begleitet von einem lauten Stöhnen meines Vaters, das von einem lauten Krachen und dem Zerspringen von Glas gefolgt wurde. Und genauso schnell wurde es wieder still. Ich saß einfach da, mein Herz raste. Ich wollte rennen, mich verstecken, schreien, aber ich konnte mich nicht bewegen. Es war, als wäre mein Verstand hellwach, aber mein Körper wie gelähmt. Minuten, die sich wie Stunden anfühlten, vergingen. Ich saß dort, in völliger Dunkelheit, und wartete, sammelte meinen Mut und redete mir ein, dass ich etwas tun musste. Ich musste sehen, ob es meinem Vater gut ging. Plötzlich schnitt das Drehen des Türknaufs und das Quietschen der Türscharniere die Stille, der Nacht durch, und ich starrte entsetzt, als die Tür sich langsam öffnete. Die Silhouette eines Mannes stand im Türrahmen. Das schwache gelbe Licht des Flurs schimmerte von hinten. Es war schwer zu sagen, ob der Mann vor mir mein Vater oder ein Eindringling war. Ich saß da, konnte keinen Laut von mir geben, wartete und hoffte, die Stimme meines Vaters aus der Gestalt hören zu können. Sekunden schienen sich zu einer Ewigkeit zu dehnen. Mein Herz hämmerte gegen meine Brust, schlug so fest, dass ich es in meinem Hals pulsieren spürte. Plötzlich fuhr ein Auto langsam an dem Haus vorbei und die Scheinwerfer flackerten durch den Spalt zwischen meinen Vorhängen, genau genug, um das Blau der Uniform meines Vaters und den Glanz seines Abzeichens zu sehen. Erleichtert seufzte ich und spürte, wie die Spannung in meinem Körper nachließ. »Papa, du hast mir einen Schrecken eingejagt. Was passiert hier? Ist jemand eingebrochen?« Alles, was an Erleichterung in mir war, wurde mir aus der Brust gerissen, als ich sah, wie mein Vater auf allen Vieren zu einer dunklen Ecke des Raumes kroch. Mein Verstand begann zu rasen. »Das ist nicht mein Vater. Das ist nicht mein Vater. Dieser Mann ist nicht mein Vater.« Es ist erstaunlich, wie schnell unser Gehirn von Erleichterung auf absolute Angst umschalten kann. Ich versuchte, still zu bleiben, hoffend, dass es den Mann, der in der dunklen Ecke zu meiner Rechten kauert, davon abhalten würde, mir weh zu tun. Die ganze Zeit konnte ich spüren, dass er mich anstarrte. Ich hörte sein heiseres Atmen, nur wenige Fuß entfernt von mir. Lass mich dir sagen, das volle Adrenalin zu spüren, während dein Körper von Angst gelähmt ist wie Folter. Ich fühlte, wie mein Herz jeden Moment aus meiner Brust springen konnte. Irgendwie sammelte ich den Mut, meinen Kopf in die Richtung des Mannes zu drehen. Sobald ich es tat, begann er sich langsam zu erheben. Das laute Knacken von Knochen hallte durch den Raum, als er es tat. Ein kaltes, taubes Gefühl sank in den Magen. Er stand jetzt. In diesem Moment war das Einzige, an das ich denken konnte, die Lampe auf meinem Nachttisch. Ich musste ihn sehen. Ich musste es sehen. Vorsichtig griff ich nach der Lampe neben mir und zog am Schalter. Der ganze Raum wurde in orangefarbenes Licht getaucht. Als ich den Mann ansah, gingen meine Augen so weit auf, dass sie aus meinen Augenhöhlen springen könnten. Was ich sah, ließ mein Herz sinken. Er trug nicht nur die Uniform meines Vaters. Er trug auch das Gesicht meines Vaters. Dieser Mann, dieses Ding. Was auch immer es war, es hatte das Gesicht meines Vaters. Abgehobelt und trug es wie eine verdammte Maske. Blut tropfte noch immer davon, lief den Hals des Mannes hinunter und färbte das Blau der Uniform. Ich saß einfach da, voller Angst, mit weit aufgerissenen Augen, während der Mann in der Ecke stand und mich anstarrte. Durch die Löcher, wo früher die Augen meines Vaters waren, konnte ich sehen, wie leblos die Augen waren, die sie ersetzt hatten. Der Mann neigte seinen Kopf, während er mich anstarrte, fast so, als würde er den Anblick vor sich bewundern. Ich weiß nicht einmal, wie lange er dort stand. Eine Stunde? Vielleicht zwei. Aus dem Nichts fiel er wieder auf alle Viere und kroch mit inhumaner Geschwindigkeit aus dem Raum. Dabei machte er laute Geräusche, als seine Hände und Füße den Boden trafen. Sogar nachdem er gegangen war, saß ich noch eine lange Zeit da. Wahrscheinlich stundenlang, immer noch gefroren. Schließlich fasste ich endlich den Mut, nachzusehen. Mit meinen bloßen Füßen, die gegen den kalten Holzboden drückten, ging ich langsam auf die jetzt weit offene Tür meines Schlafzimmers zu. Als ich ins Wohnzimmer trat, scannte mein Blick den Raum auf der Suche nach meinem Vater, aber er war nicht da. Seine Waffe lag auf dem Boden, neben einem Haufen Glasscherben und dem Rahmen des zerbrochenen Couchtisches. Ein riesiger Blutpfad führte von ihm zur weit offenen Haustür. Ich stand einfach eine Weile da, starrte ins Nichts. Die Vorhänge wehten, als der Wind durch die offene Tür ins Haus trat. Nach einer Weile, ich weiß nicht einmal wie lange, konnte ich endlich aus meiner Starre erwachen und rief den Notdienst an. Nach vielen Fragen, auf die ich die meisten nicht beantworten konnte, versprachen sie, mir denjenigen zu fassen, der dies getan hatte. Sie sagten, mein Vater sei einer von ihnen gewesen und dass sie nicht ruhen würden, bis sie den Bastard gefasst hätten. Es sind 20 Jahre vergangen. Sie haben ihn nie gefunden. Ich lebte bis zu meinem 18. Geburtstag bei meiner Tante Gemma. Ich ging aufs College, machte meinen Abschluss in Wirtschaft und machte mir einen guten Namen. Jetzt bin ich 36. Genauso alt, wie mein Vater damals war. Nach all dieser Zeit habe ich nie wirklich verstanden, was mit meinem Vater passiert ist. Einen Großteil meines Lebens habe ich das Thema wie die Pest vermieden. An meinem 36. Geburtstag rief mich meine Tante Gemma an, um mir zu gratulieren. Aber während unseres Gesprächs sagte sie etwas Merkwürdiges. Ach, mein Schatz, mach dir keine Sorgen. Es war einfach eine schreckliche Zufälligkeit, sagte ihre Stimme am Telefon. Was redest du da, Tante Gemma? Antwortete ich verwirrt. Weißt du, das Ganze mit deinem Vater und Großvater und dem 36. Geburtstag. Es war einfach eine komische und furchtbare Zufälligkeit. Tante Gemma, was meinst du? Was ist mit Großvater passiert? Hat dir dein Vater das nie erzählt? Nein, hat er nicht. Ach, dann ist es besser so, mein Schatz. Ich will mich nicht unnötig sorgen. Ich versuchte, sie dazu zu bringen, es mir zu erklären, aber sie weigerte sich und schließlich ließ ich das Thema ruhen. Wie dumm ich war. Jedenfalls sind seit diesem Gespräch mit meiner Tante 2 Monate vergangen. Der Grund, warum ich dir das alles erzähle, ist, dass ich vor etwa einer Stunde durch das Fenster in meinem Büro zu Hause schaute und jemanden auf dem Bürgersteig unter der Straßenlaterne vor meinem Haus stehen sah. Er trug einen Hoodie, was es schwer machte zu erkennen, wer er war. Ich konnte sein Gesicht erst sehen, als die Person nach oben schaute. Es sah aus wie mein Vater. Ein Anruf. Jahre im Dienst bei der Polizei. Und es gab einen Anruf, den ich nie vergessen werde. Der Dienst begann wie jeder andere. Beginn um 21 Uhr und ich war für die lange Strecke eingeteilt. Es war eine kalte Montagabend, also erwartete ich einen relativ ruhigen Dienst. Nach der Abendsitzung nahm ich einen Satz Autoschlüssel und belud den Kofferraum mit meiner Ausrüstung. Unser Team war unterbesetzt, also war ich alleine für den Abend eingeteilt. Ich war darüber jedoch froh. Ich war es immer lieber, allein zu sein. Ich stellte fest, dass ich immer eine Maske aufsetzen musste, wenn ich mit anderen zusammen war. Aber allein konnte ich endlich ich selbst sein. Ich weiß nicht warum, aber allein zu sein gab mir immer ein Gefühl der Ruhe. Vielleicht lag es daran, dass ich das Gefühl hatte, mein Herz war nicht mehr bei der Arbeit. Als ich diesen Job anfing, fühlte ich mich wie ein Held, als könnte ich wirklich einen Unterschied machen. Jetzt fühlte ich mich einfach wie eine Zahl in einer Tabelle. Ein Zombie, der einfach nur ein- und ausstempelt, die Stunden zählend, bis ich nach Hause gehen konnte. Die Zeit verging quälend langsam, während ich ziellos durch die dunklen, ruhigen Straßen fuhr. Meine Augen begannen immer schwerer zu werden. Und als es 3 Uhr morgens war, war es immer eine Zeit, in der ich kämpfen musste, um überhaupt wach zu bleiben. Ich war so müde, dass ich sogar darüber nachdachte, an einem ruhigen Ort anzuhalten und ein kurzes Nickerchen zu machen, als ich plötzlich von einem Anruf über das Funkgerät aufgeweckt wurde. Yankee Bravo 22? Es erschreckte mich. Ich hatte nicht bemerkt, dass das Funkgerät auf voller Lautstärke war. Ich griff danach und antwortete. Yankee Bravo 22, bitte, sagte ich, begierig darauf loszulegen. Der Operator im Kontrollraum erklärte, dass es einen stillen 999 Anruf gegeben hatte und gab mir alle notwendigen Informationen, um den Ort des Anrufs zu erreichen. Diese Anrufe waren normalerweise nichts, worüber man sich Sorgen machen musste. 9 von 10 Mal waren sie versehentliche Hosentaschendialer. Also machte ich mich auf den Weg zur Adresse des Anrufs und als ich dort ankam, überkam mich eine Welle der Enttäuschung. Es war ein Wohnblock. Ich rief den Kontrollraum für mehr Informationen an, aber alles, was sie mir sagen konnten, war, dass der Anruf von dieser Adresse kam. Ich stieg aus meinem Auto und schaute mich rund um das Gebäude um. Es war riesig. Es mussten mindestens 50 Mieter dort wohnen. Ich überprüfte, ob ich von außen irgendwelche Lichter ankonnte, aber es war vergeblich. Ich wusste, was ich tun musste. Ich musste hineingehen und von Tür zu Tür klopfen, um genau herauszufinden, wer uns angerufen hatte. Ich seufzte tief und ging auf den Eingang des Gebäudes zu. Ich erwartete, dass die Tür verschlossen wäre, aber als ich meine Hand darauf legte, öffnete sie sich mit einem lauten Quietschen. Ich trat in einen langen, schwarzen Flur und ließ die Tür mit einem Knall hinter mir zuschlagen, der den dunklen Gang widerhallen ließ. Plötzlich war ich in völliger Dunkelheit. Ich holte meine Taschenlampe heraus und schaltete sie ein. Sie flackerte kurz und erleuchtete schwach den Flur. Jetzt konnte ich gerade noch erkennen, dass am Ende eine Treppe war. Ich schaute mich einen Moment um einen Lichtschalter zu finden. Es gab einen. Gott sei Dank, flüsterte ich mir selbst zu. Ich versuchte den Schalter, was ein Knistern zur Folge hatte, als die Glühbirne durchbrannte, was mich etwas erschreckte. Alles, was ich nun noch hatte, war meine Taschenlampe, um den Weg zu beleuchten. Und langsam machte ich mich auf den Weg zur Treppe vor mir. Als ich oben ankam, begrüßte mich ein weiterer, langer, stockdunkler Flur. Dieser jedoch hatte Türen auf beiden Seiten. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe über sie. Sie sahen alt aus. Die Farbe bröckelte von allen ab. Ich schaute nach unten und bemerkte zum ersten Mal, wie schmutzig der Boden aussah. Und das war noch nicht das Schlimmste. Es war ein furchtbarer Gestank in der Luft. Er war schrecklich. Es roch nach totem Tier oder faulendem Essen. Es gab immer Orte, die man als Polizist besuchte, bei denen man sich auf dem Weg nach draußen die Füße abwischte. Und dieser war einer davon. Überall auf dem Teppich waren Flecken, tiefschwarze Flecken. Zu diesem Zeitpunkt erinnerte ich mich daran, dass jemand uns wahrscheinlich einfach versehentlich angerufen hatte. Und alles, was ich tun musste, war sicherzustellen, dass es allen gut ging. Also begann ich, an allen Türen zu klopfen. Die ersten paar Male, als ich an verschiedenen Türen klopfte, gab es keine Antwort. Ich wollte nicht in eine der Wohnungen eindringen. Um ehrlich zu sein, wollte ich mir den Aufwand der Papierarbeit ersparen. Ich klopfte weiter an andere Türen, als ich plötzlich ein leises Geräusch über mir hörte. Es klang wie Möbel, die über den Boden geschoben wurden. Jetzt wusste ich, dass jemand hier war. Ich stieg die nächste Treppe hinauf und machte mich auf den Weg zu der Wohnung, aus der ich das Geräusch zu kommen glaubte. Als ich die nächste Etage erreichte, konnte ich einen kleinen Lichtschein unter einer der Türen sehen. Ich ging hin und klopfte laut. »Hallo? Polizei, könnten Sie bitte zur Tür kommen?« sagte ich mit so viel Autorität, wie ich aufbringen konnte. Ich hörte Rascheln von der anderen Seite, bevor sich plötzlich die Tür langsam öffnete. Ich stand einem alten, dünnen Mann gegenüber. Ich konnte nur einen Teil seines Gesichts sehen, da er um die halb geöffnete Tür lugte. Er war unglaublich hager im Gesicht und hatte einen langen, zerzausten Bart. »Wir haben einen 999-Anruf von dieser Adresse erhalten. Ich wollte nur sicherstellen, dass alles in Ordnung ist, Sir.« Er antwortete mir zunächst nicht. Seine weit aufgerissenen Augen starrten den Flur hinunter, als würde er nach etwas suchen. »Alles ist in Ordnung«, flüsterte er. »Du solltest gehen.« »Warum?« fragte ich verwirrt. Der alte Mann schob mir die Tür vor der Nase zu und das Licht unter der Tür verschwand. Ich stand verwirrt da und konnte nicht reagieren. Ich konnte nicht erklären, warum, aber in diesem Moment begann ich, ein Gefühl der Unruhe zu spüren. War ich hier in Gefahr? Alles, was ich wusste, war, dass ich immer noch herausfinden musste, wer diesen 999-Anruf getätigt hatte, ob absichtlich oder nicht. Ich fasste mich wieder und setzte meine Bemühungen fort, von Tür zu Tür zu gehen. Ich wurde weiterhin nur mit Stille konfrontiert, und während ich mich weiter durch das Gebäude bewegte, wurde der faulige Geruch immer stärker. Als der Geruch intensiver wurde, merkte ich, dass ich ihn erkannte. Es war der Geruch von Tod. Jeder Polizist wird dir sagen, dass dieser Geruch sofort erkennbar ist, sobald er die Nase erreicht. Ein stechender Schmerz breitete sich in meinem Magen aus. Ich hatte schon Tod gesehen, aber heute Abend war ich nicht darauf vorbereitet. Ich griff nach meinem Funkgerät, um Verstärkung anzufordern, doch es wurde mir mit Gleichgültigkeit begegnet. Alle anderen Polizisten waren bei Notrufen. Frustriert setzte ich meinen Damenweg fort und folgte meiner Nase, um die Quelle des unangenehmen Geruchs zu finden. Als ich eine weitere Treppe hinaufstieg, wuchs das Unbehagen in meinem Magen, ebenso wie der faulige Gestank in der Luft, als ich plötzlich ein leises Schluchzen hörte. Es klang, als würde jemand weinen, und versuchte es so gut wie möglich zu unterdrücken. Ich gebe zu, dass ich jetzt Angst hatte. Ich konnte mein Herz in meinem Mund schlagen hören, und der Schweiß begann langsam meine Stirn hinunterzulaufen. Das leise Schluchzen hörte nicht auf. »Wer ist da?« rief ich mit einem leicht nervösen Bruch in meiner Stimme. Das Weinen hörte plötzlich auf und ließ mich in völliger Stille zurück. Ich stand für die längste Zeit völlig still und lauschte nach weiteren Geräuschen. Alles, was ich nun hörte, war das gelegentliche Pfeifen des Windes von draußen. Ich richtete meine Taschenlampe vor mich und das, was ich sah, erschreckte mich. Überall schwarze Flecken, überall an den Wänden und auf dem Boden. An der Form der Flecken wusste ich, dass es Blut sein musste. Ich griff erneut nach meinem Funkgerät, doch mein Herz sank. Mein Funkgerät war tot und der Ersatzakku war in meinem Auto. »Scheiße«, flüsterte ich mir selbst zu. In meiner Müdigkeit hatte ich mich wirklich nachlässig verhalten. Ich drehte mich um und wollte gerade die Treppe hinunterlaufen, als ich ein weiteres Geräusch hörte. Schweres Atmen hinter mir. Es war nur gerade so laut genug, dass ich es hören konnte. Ich drehte mich schnell um und leuchtete mit meiner Lampe den Flur entlang. Doch das Atmen hörte auf. Ich bemerkte jedoch, dass eine der Türen offen war. Sie war vorher nicht offen. Jemand muss sie aufgemacht haben, während mein Rücken zu ihr gewandt war. Jede Faser meines Körpers schrie mir zu, dass ich umdrehen und zurück zu meinem Auto gehen sollte. Aber ein Teil von mir musste wissen, was sich da drinnen befand. Ich löste meinen Schlagstock vom Gürtel und verlängerte ihn. Da es in diesem Land keine Waffen gibt, war mein Schlagstock und mein standardmäßiges Pfefferspray alles, was ich zur Selbstverteidigung hatte. Ich trat an die offene Tür und der Geruch war unerträglich. Ich wusste, dass er aus diesem Raum kam, und als ich die Wohnung betrat, fand ich einen Lichtschalter neben mir und schaltete ihn ein. Ich werde nie vergessen, was ich sah. Überall war Blut. An den Wänden, dem Boden, der Decke und mehr Leichen, als ich in meinem Leben je gesehen hatte. Sie waren alle nackt und wie Schweine in einem Schlachthaus aufgehängt. Sie waren abgemagert und leichenblass. Manche sahen aus, als wären sie schon Monate dort, und manche sahen aus, als wären sie gerade erst aufgehängt worden. Mein Atem ging schneller, als ich mich langsam aus der Wohnung zurück in den Flur bewegte. Plötzlich hörte ich das Geräusch von jemandem, der lachte. Es hatte einen unglaublich tiefen Ton, fast wie bearbeitet. Ich konnte nicht genau sagen, woher es kam, aber es wurde immer lauter und lauter, bis es mich schließlich dazu brachte, die Nerven zu verlieren. Ich brach in einen Sprint aus und rannte so schnell ich konnte die Treppe hinunter. Ich spürte, dass jemand direkt hinter mir war, während das Lachen weiterging. Die Treppe schien endlos zu sein, bis ich zu meiner Überraschung auf den alten Mann von zuvor stieß. Er packte meinen Arm fest und zog mich mit sich. »Folge mir«, sagte er in gedämpftem Ton. Ich tat es ohne zu fragen. Ich war zu panisch, um zu antworten, als er mich schnell zu seiner Wohnung führte. Als wir ankamen, verriegelte er hastig die Tür hinter sich.
»Was zum Teufel war das?«
rief ich keuchend.
»Sch«,
der alte Mann sagte, während er mit dem Ohr an der Tür lauschte.
»Setz dich«, flüsterte er.
Ich setzte mich zitternd auf sein Sofa. All meine Ausbildung, meine Jahre an Erfahrung, schienen einfach zu verschwinden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.
»Es tut mir leid«, sagte der alte Mann und drehte sich zu mir.
»Es ist meine Schuld, dass du hier bist.«
»Was meinst du?«
flüsterte ich zurück.
»Ich bin derjenige, der euch gerufen hat.«
Ich war sprachlos. Ich verstand nicht, was hier geschah. Es fühlte sich alles wie ein verdrehter Albtraum an. Der alte Mann ging langsam zu einem staubigen Sessel gegenüber von mir und begann wieder zu sprechen.
»Es ist mir egal, ob du das glaubst oder nicht, aber ich werde es dir trotzdem erzählen.«
Er holte tief Luft. »Das Ding da oben. Was auch immer es ist nicht menschlich. Alle paar Monate kommt es heraus und es ernährt sich. Ich habe euch gerufen, als es heute Abend wieder passiert ist, aber ich konnte nicht sprechen. Was auch immer es ist, es kennt deine Gedanken. Es spürt dich. Wenn du versuchst zu gehen, wird es es wissen.« Ich war offensichtlich erschrocken und verwirrt über das, was er sagte. Ich dachte, vielleicht ist er verrückt, aber ich war lange genug im Dienst, um zu wissen, wann jemand lügt, und ich konnte in den Augen dieses Mannes sehen, dass er die Wahrheit sagte. Ich blieb weiterhin schweigend sitzen, während er wieder zu sprechen begann.
»Es ist immer dasselbe. Alle paar Monate nimmt es einige von uns in dieses Zimmer, und sie kommen nie wieder raus. Am nächsten Morgen kommen einige Leute, um nach ihm aufzuräumen. Und dann sind die Wohnungen wieder zur Vermietung frei. Ich bin nur hierher gezogen, weil die Miete billig war.« Er lachte für sich. »Jetzt weiß ich, warum«, er seufzte. »Es weiß, wie man die aussucht, die niemand vermisst. Es ist, als könnte es in deinen Kopf lesen. Ich weiß nicht, warum es mich nie ausgesucht hat, aber ich weiß, dass jeder, der versucht zu gehen oder Hilfe zu suchen, in diesem Zimmer landet.«
»Also, was zum Teufel sollen wir tun?«,
sagte ich immer noch panisch.
»Wie es...«
Plötzlich wurde der alte Mann von drei lauten Klopfgeräuschen an der Tür unterbrochen. Wir starrten darauf, ohne uns zu rühren, als der Türgriff anfing zu klappern.
»Beweg dich nicht«, flüsterte der alte Mann.
Ich konnte mich ohnehin nicht bewegen. Ich war wie erstarrt. Was auch immer sich auf der anderen Seite der Tür befand,
wurde immer verzweifelter, hereinzukommen, bis das Klopfen und Klappern plötzlich aufhörte.
»Schatz, bitte lass mich rein«, sagte eine Stimme hinter der Tür.
Es war die Stimme meiner Frau, so klar wie am ersten Tag.
»Was zum Teufel machte sie?«
»Hier,
das ist meine Frau«, sagte ich und stand auf.
»Nein, das ist sie nicht. Lass sie nicht rein.« Ich ging zur Tür und spähte durch das Türspion. Da war sie. Sie sah ängstlich aus und sie weinte. Sie starrte mich mit tiefer Traurigkeit in ihren Augen an.
»Du siehst, meine Frau war vor 2 Jahren verschwunden. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben.
Aber da war sie, so klar wie der Tag, und flehte mich an, sie hereinzulassen.« Der alte Mann sprang auf und packte mich, versuchte verzweifelt, mich davon abzuhalten, die Tür zu öffnen, aber ich überwältigte ihn mühelos. Ich stieß ihn mit meinem Ellbogen zurück und begann, die Tür aufzuschließen.
»Schatz, komm rein!«
rief ich, als ich den Riegel aufschloss und die Tür aufschwang. Der alte Mann hatte recht. Vor mir stand etwas wirklich Entsetzliches. Es war nicht meine Frau. Ihr Körper war dünn und groß, ihre Arme lang, fast den Boden berührend. Ihre Haut war blassblau und ihre Venen waren rot. Ihr Mund war nur ein kleines Loch in der Mitte ihres Gesichts und sie hatte keine Augen. Schnell drehte sie ihren Kopf von links nach rechts, als ob sie zwischen mir und dem alten Mann hin und her schaute. Jedes Mal, wenn sich ihr Kopf bewegte, folgte ein widerliches Knacken ihres Nackens.
»Du verdammter Idiot«, sagte der alte Mann.
»Du hast ihr die Erlaubnis gegeben.« Plötzlich, mit großer Geschwindigkeit, stieß das Wesen mich zur Seite und sprang auf den alten Mann zu. Es geschah alles so schnell, und im Bruchteil einer Sekunde hatte das Wesen ihn am Bein gepackt und ihn in den Flur gezogen. Seine Schreie hallten durch den Flur, während er und das Wesen in der Dunkelheit verschwanden. Ich stand vor Angst erstarrt, während die Schreie weitergingen. Das Ding quälte ihn dort oben. Ich wusste es. Ich legte meine Hände auf meine Ohren. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich musste hier raus. Die Schreie des alten Mannes hallten weiter durch das Gebäude. Eine Weile konnte ich mich nicht rühren, konnte nicht denken. Ich hatte zu viel Angst. Doch dann erinnerte ich mich an meine Pflicht. Ich erinnerte mich, warum ich vor all den Jahren in die Polizei eingetreten war, bevor das Leben und der Job mich zerstört hatten. Ich sollte beschützen. Das war mein Job. Also fasste ich mich wieder und machte mich auf den Weg nach oben, durch die drückende Dunkelheit. Der vertraute Gestank führte mich zu diesem Raum des Schreckens. Ich erreichte den Stockwerk, wo sich der Raum befand, und leuchtete mit meiner Taschenlampe den Flur entlang. Die verzweifelten Schreie des alten Mannes hatten jetzt aufgehört. Ich wusste, dass ich zu spät war, aber ich machte trotzdem weiter. Und als ich näher kam, hörte ich ein leises Knacken. Es war dieses Ding, das sich bewegte. Ich schlich näher. Jetzt konnte ich das Geräusch seines Atems hören. Ich schlich noch näher, bis ich fast am Eingang des Raumes war, als ich bemerkte, dass eine Hand langsam um die Tür griff. Ich hielt an und wartete, starrte darauf. Ihre langen Krallen klopften rhythmisch gegen den Türrahmen. Genau in diesem Moment begann das Lachen wieder. Diesmal war es lauter, und ich hatte das Gefühl, dass das Geräusch tief in meinem Geist kam.
»Er ist leider weg«, sagte eine Stimme. Die Stimme fühlte sich an, als wäre sie direkt neben meinem Ohr, was mich zusammenzucken ließ. Sie sprach weiter zu mir. Ich war wie erstarrt, fast so, als ob sie meine Bewegungen kontrollierte.
»Wir können einander helfen. Wir könnten Freunde sein«,
die Stimme fuhr fort. Langsam trat es aus dem Flur hervor und zeigte sich mir wieder. Langsam drehte es den Kopf in Richtung des Raumes.
»Du weißt, dass es deine Schuld ist, dass er tot ist.«
Die Stimme in meinem Kopf war so schmerzhaft, dass es sich anfühlte, als würden Nadeln in meinen Schädel gestoßen.
»Genau wie bei deiner Frau«, sagte es und lachte. »Vielleicht hättest du verhindern können, dass es passiert, wenn du nicht so besessen von der Arbeit gewesen wärst. Die zusätzlichen Schichten nehmen, immer nur an dich denken. Du hättest da sein können, um es zu verhindern.«
Der Schmerz war jetzt unerträglich. Etwas, das ich noch nie zuvor gefühlt hatte. Aber trotz des Schmerzes gelang es mir, mich an etwas zu erinnern, was der alte Mann gesagt hatte. Es weiß, wer nicht vermisst wird. Das bedeutet, es muss seine Opfer ausgesucht haben, damit es nicht erwischt wird. Vielleicht, nur vielleicht, könnte ich mich umdrehen, es ignorieren und einfach rausgehen. Kann es so einfach sein? Dachte ich mir. Ich machte einen Schritt zurück und mit einem scharfen Knacken drehte das Wesen seinen Kopf in meine Richtung. Ich wandte ihm den Rücken zu, während es weiter versuchte, meinen Geist zu quälen, aber mein Wille war fest. Ich ging weiter. Die ganze Zeit hörte ich, wie sich sein grotesker Körper hinter mir bewegte. Es war so nah, dass ich seinen warmen Atem an meinem Hals spüren konnte. Es redete weiter mit mir, beschrieb mir, auf welche Weise es mich quälen würde. Aber ich hielt durch. In all meiner Angst wusste ich eines, das Wesen versuchte nicht, mich zu stoppen. Ich hatte recht. Als ich näher kam, geschah etwas, das ich nicht erwartet hatte. Das Wesen begann, verzweifelt zu werden, bat mich zu bleiben. »Ich kann dir helfen«, sprach es. »Du könntest ewig leben. Ich habe es für das Stück Scheiße gemacht, der diesem Ort gehört. Ich könnte es auch für dich tun. Ruhm, Geld, was auch immer du willst. Es könnte dir gehören.« Ich fand seine Verzweiflung seltsam beruhigend. Ich hatte das Gefühl, ich hatte es besiegt. Und so fand ich mich plötzlich am Ausgang. Als ich die Tür öffnete, hörte ich es hinter mir die Treppen wieder hochkrabbeln, aber nicht bevor es mir eine letzte Stimme in meinem Kopf hinterließ. »Ich kenne dich jetzt. Ich werde dich finden, wohin du auch gehst.« Ich trat hinaus, schlug die Tür zu und atmete erleichtert auf. Ich saß eine Weile in meinem Auto und versuchte zu verarbeiten, ob das, was ich gesehen hatte, real war. Ich wusste, dass niemand in der ganzen Polizei mir glauben würde. Ich überlegte eine Weile, was ich sagen würde, bevor ich die Ersatzbatterie aus meinem Auto in das Radio steckte. Und sobald ich es tat, rief eine Stimme laut: »Yankee Bravo 26, Update bitte!« Ich saß eine lange Zeit da, während sie immer wieder den gleichen Satz wiederholten, bevor ich schließlich das Radio an meinen Mund nahm. »Taschentelefonat«, sagte ich. »Alle Beamten im Dienst. Wir haben gerade einen Anruf von einer Frau erhalten, die behauptet, dass etwas vor ihrem Haus ist. Melden Sie sich sofort am Einsatzort.« Ich trete sofort das Gaspedal durch und fahre auf die Autobahn. Ich schaue zu meinem Partner Christian und ziehe eine Augenbraue hoch. »Glaubst du, wir sehen heute Nacht ein Monster?« witze ich über den Anruf. »Halt die Fresse, Dawson«, antwortet Christian lachend. »Sie haben gesagt, wir sollen jeden Anruf ernst nehmen, aber was soll's«, schätze ich. »Ich sollte in einer Stunde zu Hause sein, damit meine Frau Michelle und ich zusammen ein spätes Abendessen vor dem Fernseher genießen können, aber es scheint, als ob wir das in diesem Tempo nicht schaffen würden. Ich war zu nervös, sie anzurufen, weil ich nicht wollte, dass sie sich über meine mögliche Abwesenheit heute Abend ärgert. Wir fuhren weiter die Autobahn entlang und sahen uns die Adresse des Disponenten an. Es war nur noch ein paar Minuten entfernt, also beschleunigte ich ein wenig, um schneller dorthin zu kommen. »Glaubst du, du bekommst heute Abend noch das Abendessen mit deiner Frau?« fragt mich Christian. Ich zucke mit den Schultern und beobachte die Autos und Straßenlaternen, die vorbeiziehen. »Wenn dies der letzte Einsatz ist, hoffentlich. Wir haben seit Wochen nichts mehr zusammen unternommen«, seufze ich. »Ich vermisse wirklich die Zeiten, die wir früher zusammen hatten. Ich verstehe, was du meinst. Die Arbeit ist echt nervig. Lass uns einfach diesen Anruf erledigen. Ist wahrscheinlich nichts«, beruhigt mich Christian. Ich biege ab und fahre in ein ruhiges Wohngebiet, fahre eine Reihe von Häusern entlang. Ich fahre auf ein zweigeschossiges Haus zu. Ich überprüfe die Adresse und schaue noch einmal darauf. Wir sind hier. Wir steigen aus dem Auto und sehen die verzweifelte Frau, die den Anruf gemacht hat, vor ihrem Haus auf uns warten. Wir gehen schnell auf sie zu, als sie von ihrer Veranda herunterkommt. Ich sehe, dass sie geweint hat. Tränen laufen ihr die Wangen hinunter. »Ma'am, es ist okay. Wir sind jetzt hier. Ist die Person noch vor ihrem Haus?« Lege ich eine Hand auf ihre Schulter und versuche, sie zu beruhigen. Ich höre, wie sie sich schneuzt. »Es ist keine Person«,
weint die Frau. Ich kann nicht einmal erklären, was es getan hat.
Sie hört mitten im Satz auf und bricht zusammen. Christian und ich sehen uns an und tauschen besorgte Blicke aus, bevor wir uns wieder der Frau zuwenden.
Wo denkst du, ist es? Ist es noch hier?
Bist du dir sicher, dass es keine Person war? Fragt Christian mit etwas mehr Autorität in seiner Stimme. Die Frau schneuzt weiterhin.
Es ist im Hinterhof. Ich bin mir sicher, dass es keine Person war. Beeilt euch.
Wir sagen der Frau, dass sie ins Haus gehen soll, während wir unsere Waffen aus den Holstern und unsere Taschenlampen herausholen, da es keine Lichtquelle aus ihrem Hinterhof gab. Wir gingen in den Hinterhof und schalteten unsere Taschenlampen ein. Als wir auf das Gras traten, bekam ich sofort ein unheimliches und beunruhigendes Gefühl. Ich hörte und sah noch nichts, aber ich fühlte mich auch nicht sicher. Christian und ich bewegten unsere Taschenlampen und leuchteten den gesamten Garten. Warfen schnelle Blicke, aber es war nichts zu sehen.
»Siehst du irgendwas?«, frage ich Christian.
Er schüttelt den Kopf.
»Nee, bisher scheint es Schwachsinn zu sein«, antwortet er und wirft weiterhin Blicke umher.
Wir bemerken beide eine Terrasse neben uns, die mit dem Haus verbunden ist, und bewegen unsere Taschenlampen darunter. Wir sahen von unserem Standpunkt aus nichts, aber wir erkannten Holzpfosten, die die Terrasse stützten und einen Teil unserer Sicht blockierten. Wir beschlossen, unter die Terrasse zu schauen. Die Terrasse war ziemlich hoch, also gingen wir darauf zu und schlüpften darunter, wobei wir unsere Taschenlampen nach oben und unten bewegten, um zu sehen, ob jemand sich dort versteckte. Es schien ziemlich wahrscheinlich, denn bei früheren Anrufen wie diesem hatten sich Menschen häufig unter Terrassen versteckt. Unter dieser Terrasse war jedoch nichts. Im Großen und Ganzen war sie leer. Sie war lang. Also gingen wir die gesamte Fläche ab, aber wir sahen immer noch niemanden oder etwas. Ich senkte meine Taschenlampe und hatte das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte. Ich schüttelte den Gedanken ab und war bereit, dies für einen Fehlalarm zu halten, als ich Christian sagen hörte:
»Dawson, komm her.«
Ich ging zu ihm und sah, wie er sich in der ganz linken Ecke der Terrasse hinkauerte. Ich trat neben ihn und versuchte zu sehen, worauf er starrte.
»Was ist es?«, fragte ich, als er mir einen verwirrten Blick zuwarf.
Christian bewegte seine Hände durch den Dreck, hob etwas auf und reichte es mir, was ich widerwillig annahm. Ich sah es mir an. Es war das Bein eines Hundes, blutverschmiert mit Zähnen, die in das Fleisch eingedrungen waren. Ich schnappte nach Luft und ließ das Bein fallen, starrte Christian an, der genauso erschrocken wirkte.
»Was zum Teufel ist das?«, fragte ich ihn.
Er antwortete nicht. Es war nur Schock in seinem Gesicht zu sehen. Ich konnte es in seinen Augen sehen. Ich wusste, wie sehr Christian es hasste, tote Tiere oder Tierkadaver zu sehen, also stellte ich ihm keine weiteren Fragen. Ich blickte wieder auf das Bein und untersuchte es. Es sah aus, als würde etwas daran fressen, aber jedes Mal, wenn es zubeiß, fielen ihm alle Zähne aus dem Zahnfleisch. Aber ich war mir nicht sicher. Es war ein seltsamer, verstörender Anblick, den ich nicht erklären konnte. Ich zögerte, bevor ich das Hundebein als Beweis nahm. Ich konnte einen furchtbaren, fauligen Geruch daran erkennen, und das Bein fühlte sich schlaff an. Ich wollte mich übergeben, wusste aber, dass ich es mitnehmen musste. Christian und ich standen beide auf, während ich mich bleich fühlte. Das Bein eines möglicherweise toten Hundes in der Hand zu halten, war kein angenehmes Gefühl. Christian klopfte mir auf den Rücken.
»Ich gehe rein und rede mit der Frau. Du kannst dich im Auto hinsetzen, okay?«
Christian schien jetzt wieder in Ordnung zu sein. Ich nickte und schluckte.
»Ja, danke. Ich schätze es.«
Ich legte das Bein in den Kofferraum und schlug die Klappe zu, als ich spürte, dass mein Handy in meiner Tasche vibrierte. Ich nahm es heraus. Michelle rief mich an. Ich atmete tief durch und nahm ab, hielt das Handy ans Ohr.
»Hey, Michelle«,
sagte ich in das Telefon, immer noch unwohl wegen der Situation.
»Schatz, geht's dir gut? Du bist noch nicht zu Hause«,
hörte ich Michelle in das Telefon sprechen. Ich schaute auf den Boden vor mir.
»Ja, ich weiß«,
Ich werde wahrscheinlich heute Nacht eine späte Schicht haben. Tut mir leid, antwortete ich mit Schuldgefühl. Oh, das ist in Ordnung, denke ich. Passiert irgendetwas? Ja, alles ist in Ordnung. Musste nur auf einen seltsamen Anruf reagieren und ich denke an das Hundebein. Habe einen seltsamen Gegenstand gefunden. Ich seufze ins Telefon. Am anderen Ende ist es für ein paar Momente still. Nun, ich hoffe wirklich, dass alles in Ordnung ist. Ist es. Vertrau mir. Es ist keine große Sache, sage ich. Ich sehe Christian aus dem Haus. Komm. Na gut. Aber bleib bitte sicher, Dawson. Der Anruf endet. Christian und ich steigen ins Streifenwagen und sitzen einen Moment lang da, denken darüber nach, was gerade passiert ist. Ich betrachte die Nachbarschaft. Es war dunkel. Fast jedes Haus hatte kein Licht, das auf die Straße schien, und keine Straßenlaternen waren an. Nur Dunkelheit. Die Atmosphäre war anders als alles, was ich je erlebt habe, selbst in meinen 9 Jahren als Polizist. »Was hat die Frau gesagt?«, frage ich schließlich Christian, während ich das Auto starte. »Ich habe sie gefragt, ob sie Kameras hat, damit wir sehen können, ob etwas in ihren Garten kommt. Aber sie sagte, sie hätte keine. Sie meinte, sie hätte so eine Art Kreatur in ihrem Garten gesehen, die ein Tier frisst.« Er nickt mit dem Kopf zum hinteren Teil des Autos, wo das Hundebein liegt. Ich verstand, was das bedeutete. »Wir müssen das Hundebein wohl zur Wache bringen und es untersuchen. Irgendwas fühlt sich übernatürlich an.« Ich wollte etwas sagen, tat es aber nicht. Ich stimmte ihm zu. Kein Mensch konnte einfach so ein Bein sauber von einem Hund abreißen, und ich glaube nicht, dass irgendein Mensch die Dreistigkeit hätte, es zu essen. Ich wollte keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber der Anruf war etwas, das man im Hinterkopf behalten sollte. Plötzlich empfing ich ein Signal von einem Dispatcher über mein Radio. Ich schaltete es schnell ein, und Christian und ich hörten zu. »Wir haben gerade 2 Anrufe von Leuten erhalten, die sagen, dass etwas im Garten ihres Hauses ist. Beamte sind bereits unterwegs zu einer Adresse. Ich brauche andere Beamte sofort an der anderen Adresse.« Christian und ich blickten uns aus ratloser Angst an. Waren wir nicht gerade bei einem Anruf darüber? Wir sagten kein Wort, als ich die Adresse erhielt und den Wagen beschleunigte. Es war nur 6 Minuten entfernt, also nicht weit. Aber irgendetwas stimmte nicht. Etwas ging vor sich und es war nicht gut. Wir hörten wieder das Funkrauschen und ich begann, mich vor dem zu fürchten, was es sein könnte. Eine Dispatch-Stimme erklang erneut. »Wir haben gerade einen weiteren Anruf von jemandem erhalten, der sagt, dass etwas auf seinem Grundstück herumläuft. Wir brauchen Beamte vor Ort. Ich wiederhole. Wir haben gerade einen 4. Anruf erhalten, dass etwas auf dem Grundstück eines anderen herumlief.« »Was zum Teufel passiert hier?«, sagt Christian. Meine Hände fingen an zu zittern, als ich eine Kurve nahm. »Etwas stimmt nicht, Mann!« Meine Stimme zitterte. »Reiß dich zusammen, Dawson. Es wird alles gut«, versuchte Christian, mich zu beruhigen. Ich schüttelte den Kopf. Das Radio crackelte wieder. Christian und ich lauschten aufmerksam. »Wir haben einen Anruf von einem Mann erhalten, der sagt, dass etwas an der Seite seines Hauses hängt. Beamte sind jetzt vor Ort.« »Scheiße«, murmelte ich vor mich hin. Ich fuhr jetzt schneller in Richtung der ursprünglichen Adresse. Wir kamen unserem Ziel näher, und so etwas ist noch nie passiert. Wir haben nie mehrere Anrufe hintereinander erhalten, bei denen es darum ging, dass jemand in den Gärten von Leuten war. Dies war jedoch anders. Es waren Berichte über etwas in den Gärten von Leuten, was auch immer das bedeutete. Es war noch nie von solch einem Ausmaß zuvor. Wir fuhren zu einem Haus in der Straße und hatten sofort unsere Waffen gezogen. Nach dem letzten Anruf, den wir überprüft hatten, und nach all diesen anderen Berichten, nahmen wir diesen hier nicht auf die leichte Schulter, weil etwas ernsthaft falsch war. Christian und ich spähten in den Garten, sahen aber nichts. Die Lichter im Haus waren an, also wussten wir zumindest, dass der Bewohner noch in Ordnung war. Das war, bis wir das Geräusch eines Mannes hörten, der den blutgerühntesten Schrei von sich gab, den ich je im Inneren des Hauses gehört habe. Wir stürmten sofort zur Haustür und bereiteten uns darauf vor, mit Gewalt einzutreten. Christian sah mich mit einem ängstlichen Blick an, und ich gab ihm ein Zeichen, tapfer zu sein. Ich schaute auf die Tür und holte tief Luft, während ich weiter Schreie hörte. Ich zuckte zusammen und trat einen Schritt zurück von der Tür. Ich rannte auf die Tür zu und stieß mit aller Kraft meinen Körper dagegen, genau in dem Moment, als das Schreien aufhörte, und schlug die Tür ein, während ich mit der Schulter zuerst auf den Boden stürzte. Ich sah Christian ins Haus rennen, mit seiner Waffe in der Hand, und rief: »Polizei!« Das Schreien war immer noch nicht zu hören, und ich begann zu denken, dass wir zu spät waren. Das Wohnzimmer und das Esszimmer waren vom Eingang aus sichtbar, und wir sahen in keinem der beiden Räume etwas. Dann beschlossen wir, die Küche zu überprüfen. Ich spürte, dass die Küche direkt um die Ecke war. Also gingen wir zum Wohnzimmer und bogen scharf links um die Wand. Als wir die Küche betraten, sahen wir die Überreste eines Mannes, der sich über das Waschbecken gebeugt hatte, entstellt von seinem Nacken bis zu seiner Wade. Mir wurde etwas übel und ich verspürte den Drang, mich zu übergeben. Ich senkte meinen Kopf und ließ meine Waffe sinken. Wir waren zu spät. Ich hatte jedoch keine Zeit, mich selbst dafür zu tadeln, weil ich kurz darauf Christian verzweifelt versuchte, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich hob meinen Kopf und sah ihn auf das Küchenfenster zeigen. Das Küchenfenster zeigte auf den gesamten Garten, und ich sah eine dunkle Gestalt, die, nicht wie ein Mensch gebaut oder geformt war, schnell aus dem Garten kriechen und aus unserem Sichtfeld verschwinden. Christian und ich eilten schnell zur Hintertür und schwangen sie auf, rannten die Stufen hinunter und sprinteten weiter in den Garten. Wir sahen die Gestalt nirgendwo mehr und eilten zum Gartentor, aber wir sahen immer noch nichts. Wir rannten, öffneten das Tor und sprinteten zurück in den Vorgarten, aber wieder war keine Spur von der Gestalt, die wir gerade gesehen hatten. Wir senkten unsere Waffen und seufzten enttäuscht. Meine Frage war jedoch, was war das für ein Ding und wie war es so schnell entkommen? Ich hörte mein Radio wieder knacken, als ich langsam auf das Auto zuging. Beamte haben eine Frau tot in ihrem Garten gefunden. Sie wurde durch den Zaun aufgespießt. Es sah so aus, als sei sie vor wenigen Minuten gestorben. Wir benötigen sofort Sanitäter am Tatort. Was zum Teufel passiert hier? Höre ich Christian sagen. Er lehnt sich gegen die Garagentür und sinkt zu Boden. Es tat mir schrecklich leid für Christian. Es war klar, dass das für ihn schwer zu begreifen war. Aber ich verstand es. Das alles war so unbeschreiblich. Ich stieg ins Auto und knallte die Tür zu, unsicher, was ich tun sollte. Ich überblickte die Straße und versuchte, nach diesem Wesen zu suchen, aber ich sah es immer noch nicht. Es war wirklich einfach verschwunden, wie vom Wind davongeweht. Ich hörte mein Radio wieder knacken. Die Dispatcher hatten einen weiteren Anruf erhalten, von jemandem, der sagte, dass etwas in seinem Garten war. Sie brauchten sofort Beamte vor Ort. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich war überzeugt, dass ich in einem höllischen, sich wiederholenden Albtraum lebte. Aber ich tat das Einzige, was ich in diesem Zustand tun konnte. Ich zog mein Radio heraus und sagte, wir haben einen Mann tot in seinem Haus gefunden. Ich wiederhole, wir haben einen Mann tot in seinem Haus gefunden. Ich kam eine Stunde später nach Hause. Es war fast 1 Uhr morgens und ich war erschöpft. Wir mussten bei diesem Haus warten, bis die Sanitäter eintrafen und ihnen erzählen, was passiert war. Wir mussten das Hundebein zur Station bringen und dem Sheriff erklären, was in diesem Haus passiert war. Und es war ein ganzer Prozess, von dem ich niemanden langweilen möchte. Ich griff nach meinen Schlüsseln in meiner Tasche und fummelte einen Moment damit, bevor ich sie ins Schloss steckte und die Tür öffnete, einen Seufzer der Erleichterung ausstieß, dass ich endlich da war, wo ich hin wollte. Ich warf mein Radio auf einen Stuhl neben der Haustür und vergaß, es auszuschalten. Meine Freude wurde mir sofort genommen, als ich den blutigen Kopf meiner Frau sah, der von der Decke hing. Ich schrie und fiel auf die Knie. Tränen liefen mir über das Gesicht. Diese Nacht war schon schrecklich genug. Ich konnte Michelle nicht auch noch verlieren. Nicht sie. Schatz? Ich hörte Michelles Stimme von der Treppe, kurz bevor ich auch ihren Schrei hörte. Ich war verwirrt, als ich meinen Kopf hob und die Treppe hinaufsah, und da stand sie. Sie stand auf der Treppe, starrte mit Entsetzen an die Decke. Ich blickte zurück auf den Kopf an der Decke. Er sah fast genau aus wie Michelle. Aber wie? Wenn ihr Kopf dort war, sie aber lebendig auf der Treppe stand, dann bedeutete das... Was zum Teufel? Ich wusste nicht, wie ich meine Gedanken anders ausdrücken sollte. Ich sah meine erschütterte Frau an. Hast du irgendetwas gehört oder gesehen? Michelle sah mich an. Ich konnte sehen, wie verängstigt und völlig verwirrt sie war. Dawson, ich... Michelle, das ist wichtig. Hast du irgendwas draußen gehört? Nein, ich habe nichts gehört, das reingekommen ist. Ich dachte, sie sagte die Wahrheit. Aber das erklärt immer noch nicht, wie identisch der Kopf mit dem von meiner Frau war. Die Gesichtszüge, das Haar, einfach alles. Langsam stand ich wieder auf, ging an der Treppe vorbei und Richtung Küche. Etwas zog mich dorthin und mein Bauchgefühl sagte mir, ich solle gehen.
Was machst du? Was wirst du mit diesem abgetrennten Kopf tun?
Hörte ich meine Frau mich anschreien. Ich stotterte ein paar Sekunden, bevor ich meine Worte zusammenbrachte. Ich weiß, ich... Moment. Ich ging in die Küche, sah auf die Theke und hätte fast einen Herzinfarkt bekommen.
Michelle?
Rief ich, aber ich hörte keine Antwort. Ich schaute weiter auf die Theke. Es war ein Kopf, blutüberströmt, der fast identisch mit mir war. Ich versuchte, die Puzzleteile zusammenzusetzen, aber ich konnte es einfach nicht. Ich wusste verdammt nochmal nicht mehr, was hier vor sich ging. Mein Mund stand offen, auf der Suche nach weiteren Worten, aber ich hatte Angst vor dieser Situation. Diese Köpfe, wer waren sie ursprünglich und wie sind sie hierher gekommen? Ich spürte, wie mein Handy in meiner Tasche vibrierte und zog es heraus. Es war eine Nachricht von Christian. Normalerweise schreibt er mir nicht so spät, also war ich verwirrt. Ich öffnete sie. Ich sah mir die Nachricht genau an. Sie lautete, ich bin immer noch im Dienst und wir haben einen Anruf von jemandem erhalten, der sagte, dass er etwas in den Gärten der Nachbarn gesehen hat. Ich habe die Adresse bekommen, die sie angegeben haben. Es ist dein Haus. Keine Panik, ich bin unterwegs. Mein Herz sank, als ich das las. Ich wusste immer noch nicht, was für Dinge in den Gärten der Leute waren, um was auch immer zu tun, aber ich wollte es nicht herausfinden. Ich war mir jetzt über nichts mehr sicher. Michelle? Ich sagte weiterhin den Namen meiner Frau, aber ich hörte immer noch keine Antwort. Ich ging aus der Küche und sah sie an einer der hinteren Türen im Esszimmer stehen, in den Garten hinausblickend, zitternd. Ich ging zu ihr, um zu sehen, was sie anschaute. Und dann sah ich es. Dasselbe dunkle Wesen, das ich zuvor gesehen hatte, stand mitten in unserem Garten und starrte mich direkt an. Diesmal konnte ich einige seiner Merkmale erkennen. Es war groß und kräftig, seine Arme und Krallen waren so lang, dass es einfach unnatürlich aussah. Ich konnte keine seiner Gesichtszüge erkennen, aber ich konnte seine Augen sehen. Es war nichts anderes als Dunkelheit in ihnen. Ich fühlte nichts mehr, als ich es ansah. Ich verlor jedes Gefühl in meinem Körper und Geist. Ich fühlte nur noch Angst und Beklommenheit. Ich fühlte mich wie eine Bombe, die kurz davor war zu explodieren. Was früher ich war, der auf Anrufe reagierte und das erlebte, war jetzt ich, der es selbst durchlebte. Es war jetzt eine starke Atmosphäre und das Wesen hatte eine Ausstrahlung, die mein Herz immer schneller schlagen ließ. Meine Gedanken und Taten begannen sich so anzufühlen, als würden sie von etwas Übernatürlichem überflutet und durchbrochen. Ich fühlte mich jetzt abstrakt. Ein Gedanke, und nur ein Gedanke, ging mir durch den Kopf. Mein Handy war noch in meiner Hand. Ich öffnete es und wählte 911. Ich sah zu Michelle, die sich mit jedem Schritt näher zu mir bewegte, ohne ein Wort zu sagen. Ich blickte zurück auf das Wesen, das in unserem Garten war. Es nahm eine Kriechposition ein und machte Geräusche, die ich nicht einmal einordnen konnte. Ich hielt mein Handy ans Ohr, als ich hörte, wie ein Dispatcher abnahm.
911, was ist Ihr Notfall?
Ich sagte einen Moment lang nichts. Alles, was ich tun konnte, war, das Wesen anzusehen. Das Wesen, das in meinem Garten war.
Was ist Ihr Notfall? Wiederholte der Dispatcher.
Ich fand schließlich den Mut, etwas zu sagen. Etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es an diesem Abend sagen würde.
Etwas steht in meinem Garten.
Kaum hatte ich das gesagt, hörte ich mein Radio knistern. Einmal, als ich eine Nachtschicht von 12 Stunden arbeitete, wurde ich zu einem Einsatz. Wegen einer verdächtigen Person gerufen, die von Haus zu Haus ging, an Türen klopfte und den Menschen durch ihre Türen oder Türkameras etwas sagte. Ich kam zum Haus des Mannes, der den Anruf gemacht hatte, und er erklärte mir, persönlich besser, dass es sich um eine mittelalte Frau mit langen, verworrenen Haaren handelte, die etwas hinter ihrem Rücken hielt, von Tür zu Tür ging, die Leute anbrüllte, damit sie öffneten, und vor sich hin murmelte. Der Mann, der die Polizei gerufen hatte, hatte eine Ringkamera an seiner Tür und zeigte mir die Aufnahmen, die sie gemacht hatte. Die Frau ging zur Tür, starrte für ein paar Minuten auf die Kamera, dann drückte sie den Knopf. Sie begann, in das Mikrofon der Türklingel zu sprechen, und der Hausbesitzer antwortete ihr über sein Telefon, indem er zunächst fragte, wer sie sei und was sie wollte. Sie sagte immer wieder, mach die Tür auf, sie braucht Blut. Und sie grinste und lachte, jedes Mal, wenn sie es sagte. Als er drohte, die Polizei zu rufen, lachte sie und begann an der Tür zu klopfen und versuchte, die Ringkamera von der Wand zu entfernen. Es war unmöglich zu wissen, ob die Drohung, die Polizei zu rufen, sie schließlich dazu brachte, zu gehen. Aber als sie es tat, sah der Mann, dass sie sich zum Nachbarhaus begab. Erst dann rief er wirklich den Notruf 911 an. Die Aufnahmen waren absolut gruselig. Es war wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Und es war unmöglich zu wissen, was sie hinter ihrem Rücken hatte, wegen der merkwürdigen Art, wie sie sich von der Tür auf den Bürgersteig zurückzog, ohne die Türkamera die ganze Zeit über aus den Augen zu lassen. Es waren jetzt noch 2 oder 3 weitere Einheiten im Einsatz, die die Gegend patrouillierten, um die Frau zu finden. Es war jetzt praktisch eine kleine Personensuche, und die Beschreibung, die verwendet wurde, lautete: Frau möglicherweise bewaffnet und gefährlich. Ich überprüfte schnell die nahegelegenen Häuser zu Fuß, dann ging ich zurück zu meinem Auto und begann ebenfalls die Gegend abzufahren. Keiner von uns konnte die Frau finden. Dann erhielten wir einen Bericht über einen Einbruch in der Nähe. Jemand hatte den Notruf 911 angerufen, um zu melden, dass eine Person mit einer Waffe in ihr Haus eingedrungen war und der Anrufer sich in seinem Zimmer im oberen Stockwerk versteckte. Der Anrufer hatte ebenfalls eine Türklingelkamera und konnte sehen, wie die Frau durch die Haustür ging, aber nicht bevor sie erneut für einige Momente in die Kamera starrte. Ich kam fast zur gleichen Zeit wie eine andere Einheit am Haus an. Es war einfach, ins Haus zu kommen, da die Haustür natürlich nicht abgeschlossen war. Allerdings mussten wir vorsichtig eintreten, mit den Waffen bereit, weil wir nicht wussten, wie gefährlich diese Frau sein könnte oder ob sie bewaffnet war. Als wir eintraten und den Flur als leer befanden, riefen ein anderer Beamter und ich, dass die Polizei da sei, und forderten die Eindringling auf, mit erhobenen Händen herauszukommen. Dann hörten wir einen Hilfeschrei vom oberen Stockwerk. Adrenalin schoss mir durch den Körper, wie es in jeder Situation wie dieser der Fall ist, wenn bewaffnete Verdächtige involviert sind. Wir rannten die Treppe hoch, den Schreien folgend, die uns zum Hauptschlafzimmer führten. Der Ehemann entriegelte die Tür des Schlafzimmers, als wir oben ankamen. Der Mann des Paares, der dort saß und sich versteckt hatte, sagte uns, dass sie seit dem Eindringen der Frau nicht mehr aus dem Schlafzimmer herausgekommen seien. Sie erzählten uns, dass sie nur wenige Minuten zuvor an die Tür gekratzt und geschlagen hatte und dass sie sie nicht hatte hinausgehen hören, geschweige denn die Treppe hinuntersteigen. Wir mussten alle anderen Zimmer auf der Etage durchsuchen, um sie zu finden, und in einem der Eckzimmer, im völligen Dunkeln, hörten wir ein seltsames Geräusch. Es war wirklich erschreckend, sie nicht sehen, aber hören zu können. Ich schaltete das Licht im Schlafzimmer an und da saß sie, auf dem Bett, schaute mich an und grinste. In ihrer Hand hielt sie ein riesiges Messer und die Bettwäsche, auf der sie saß, war mit Blut getränkt. Es war ihr eigenes Blut. Sie hatte sich kürzlich das Handgelenk aufgeschnitten. Sie begann genau das Gleiche zu sagen wie vor der Kamera der ersten Tür, dass sie Blut brauchte. Wir wussten nicht, auf wen sie sich bezog, bis wir bemerkten, dass eine kleine Puppe zwischen ihren Beinen lag. Es war eine Puppenpuppe, bedeckt mit dem Blut der Frau. Wir schrien ihr zu, das Messer fallen zu lassen, mit unseren Waffen auf sie gerichtet. Sie lachte nur und sagte immer wieder dasselbe. Offensichtlich war etwas sehr falsch mit ihr, und mit ihr zur Vernunft zu kommen schien unmöglich, aber wir versuchten es trotzdem. Ich fragte sie, wer ist das? Sie erwähnte weiterhin jemanden und ich versuchte ruhig mit ihr zu sprechen, indem ich ihr sagte, dass sie sich nicht selbst verletzen und niemand anderem wehtun müsse und dass wir hier wären, um ihr zu helfen. Aber während sie uns weiterhin ansah, vor allem mich, und lachte, murmelte sie unverständliche Sätze und ich wurde immer nervöser. Ich hatte meine Waffe auf das riesige Messer in ihrer Hand gerichtet und überlegte, ob ich sie erschießen sollte, um es ihr zu entwenden, und bewertete, ob das eine sichere und sinnvolle Option war. Aber niemand von uns erwartete, was als nächstes passierte. Die wahnsinnige Frau sprang plötzlich vom Bett und stieß ein Geräusch aus, das wie ein Knurren klang, als ob sie auf mich losgehen und mich vermutlich mit dem Messer angreifen würde. Ich reagierte so schnell wie möglich und schoss zweimal. Beide Male traf ich ihren Arm, da ich, obwohl ich versuchte, auf das Messer zu zielen, nicht erwartet hatte, dass sie so plötzlich aufstehen würde. Sie ließ das Messer fallen und begann zu schreien und zu weinen, während sie sich ihren Arm hielt. Wir nutzten diesen Moment, um sie zu überwältigen und ihr Handschellen anzulegen. Wir mussten sofort einen Krankenwagen rufen, bevor sie verblutete. Vom Krankenhaus aus wurde sie dann in ein lokales Gefängnis verlegt und später wurde festgestellt, dass sie aus Gründen der Geisteskrankheit für alle Anklagen nicht schuldig war. Sie ist derzeit Patientin in einer psychiatrischen Anstalt in meiner Stadt. Der Horror, den alle Beteiligten in diesem Vorfall erlebten, war unvorstellbar. Von all den Menschen, die Angst hatten, ihre Türen zu öffnen für eine wahnsinnige Frau mit etwas Unbekanntem hinter ihrem Rücken, bis hin zu dem Paar, das fast in seinem eigenen Haus Opfer von ihr wurde, bis hin zu mir und dem anderen Beamten, die vor ihrer Festnahme an der Szene waren. Es war die erschreckendste Erfahrung in meinen 10 Jahren als Polizist.